Es ist mir eine Freude, dass wir unser Studium über den großen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Leben und Tod fortsetzen können. Wir sind etwas mehr über die Halbzeit in unseren Betrachtungen gekommen und ich denke, es ist Zeit, dass wir, bevor wir den nächsten Gedankengang beginnen, ein wenig einen Überblick noch einmal schaffen. Es ist immer so wichtig, dass wir in der großen Betrachtung, wenn wir in Details hineingehen, den Überblick nicht verlieren. Und ich möchte zum Anfang einen Text lesen, der uns in den neuen Gedankengang hineinführen soll, nachdem wir kurz zusammengefasst haben, was wir bisher gelernt haben. In Johannes 17 steht für Vers 17 bis 19 folgendes: Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Wir erinnern uns, dass der große Kampf losging aufgrund einer Lüge. Satan im Himmel hat etwas angenommen, was nicht stimmte. Er kam durcheinander zwischen dem Begriff der Abhängigkeit und der Freiheit. Er begann, Gedanken zu hegen, die nicht der Wahrheit entsprachen, die das Bild verkehrten. Und obwohl Gott ihm das Ganze erklärt hat und die Wahrheit gezeigt hat, wie sie tatsächlich ist, dass es eine Unabhängigkeit für ein Geschöpf nicht geben kann, ganz egal wie häufig es mag, dran denken, unabhängig zu sein, da hat sich der Böse dennoch dafür entschlossen, der Irrationalität, der Lüge zu folgen. Und so geht es hier in diesem Bibelvers, in ja nur ein paar Worten, beschreibt Jesus diesen Kampf zwischen Lüge und Wahrheit. Letztendlich muss die Wahrheit siegen und sie wird siegen, weil sie kann nicht zur Seite gelegt werden. Genauso wie die Liebe ist Gott auch die Wahrheit. Und das, was er gemacht hat, seine Gesetze, sind genauso nicht wegdenkbar wie die Abhängigkeit, die wir haben als Menschen von ihm. Sie sind nicht wegdenkbar, so wie seine Liebe nicht wegdenkbar ist als die Kraft, die alles in diesem Universum Gottes erhält. So in diesem Konflikt zwischen Wahrheit und Lüge wollen wir einen neuen Aspekt sehen, den wir so noch nicht genau betrachtet haben. Wir haben ihn zwar schon erwähnt im Zusammenhang der Betrachtungen in den letzten Stunden, aber wir sind auf ihn noch nicht eingegangen und er ist der Aspekt des Kampfes, der uns auch in den nächsten Stunden beschäftigen wird. Aber bevor wir da hineingehen, lasst uns nochmal in einer Skizze kurz zusammenfassen, was wir bisher betrachtet haben. Wenn das nicht die Erde, sondern das Universum Gottes ist, dann hatte sich der große Kampf hier am Throne Gottes, ich male ihn jetzt mal in die Mitte, am Throne Gottes, begonnen. Hier hat sich eine Idee breit gemacht, eine Lüge ist entstanden. Und diese Lüge hat natürlich wurde nicht unbekannt im Universum Gottes und hat hier Fragezeichen über Gott gebracht. Satan, als er in seiner Rebellion weitermachte, hat natürlich Gott angeklagt und hat sich quasi als Opfer dargestellt für das, was ihm jetzt passiert. Er hat nicht Verantwortung übernommen dafür, dass er ausgeschlossen wurde. Im Prinzip hat er sich halt selbst ausgeschlossen und ist irgendwo, sage ich jetzt mal, ja, vom Throne Gottes entfernt worden. Und dann so mache ich jetzt mal, das ist Satans und Engel Bereich. Da sind sie, und die Frage ist auf: Ist Gott wirklich Liebe? Ist er Wahrheit? Ist er gerecht? Ist es das, was wir bisher geglaubt haben von ihm? Ist das, stimmt das? Und mitten in diese Auseinandersetzung schafft Gott weiter in seiner Welt die 100 Welten, so würde ich es sagen von meiner Seite. Aber vor allen Dingen, und damit wir es übersichtlicher haben, schafft er hier unsere Welt, die Erde. Und sie ist zwar nur so klein, oder ich habe sie etwas größer gemalt, damit wir sie sehen können. Und auf dieser Erde kommt Satans Einfluss durch das, damit sie in Sünde gefallen sind, Adam und Eva. Und Satan sagt jetzt, diese Erde ist jetzt mein Bereich. Und auf dieser Erde, dadurch, dass der Mensch gefallen ist, macht er sich breit. Gott erlaubt das alles. Er hätte es überall erlaubt, weil wir gesehen haben, dass er frei ist. Er muss sich vor niemandem fürchten in diesem großen Kampf. Auch wenn er angegriffen ist, ist er unangreifbar. Das müsste man wissen. Aber er kümmert sich sehr um seine Geschöpfe, weil so wie seine Geschöpfe über ihn denken, so geht's ihnen. Und so möchte Gott ihnen klar machen, dass das, was immer war, schon immer er gewesen ist und dass da nichts sich verändert hat in ihm und dass er für seine Geschöpfe da ist und sie ihm völlig vertrauen können. Jetzt kommt durch den Sündenfall auf dieser Erde eine Situation hin, wo Gott sagt, ich will den Menschen, der auf diese Erde gefallen ist, dennoch erlösen. Ich möchte diesen Teil des Universums oder der, es geht ihm ja nicht einmal um die Erde oder um die materiellen Sache, sondern um die Menschen auf dieser Welt. Und so hat er einen Erlösungsplan gemacht. Ja, also will einen Kampfplan, eine Strategie, wie er den Menschen aus der Macht des Bösen wieder herausholen soll. Und wir haben betrachtet, dass Gott über die 400, 4000 Jahre bis zum Kommen Christi Menschen hatte auf dieser Welt, die ihm vertraut haben. Wir haben gesehen, der Erste, der in diesem großen Kampf gewinnt, der der Wahrheit zusteht, der das Böse in seinem Herzen völlig von ihm trennt, ist der Henoch. Er steht da bei den Menschen vor der Sintflut als einer, in dem die Wahrheit gesiegt hat. Die Gnade Gottes ist durch Henoch, wurde in Henoch als ersten Menschen völlig erfüllt. Er steht da als Sieger über sich selbst. Und wenn wir die Bibel betrachten, dann war auch Henoch nicht nur einer, der über sich selbst den Sieg errang, sondern er war ein Missionar. Er war einer, wie der Judas ihn beschrieb, der da war für die Umwelt, für deine Menschen und der prophezeite und erklärte und die Wiederkunft Jesu schon damals predigte. So, hier ist der Schauplatz und 4000 Jahre geht der Kampf. Gott hat ein Mittel, das seine Gnade darstellt. Er hat die Zeichen des Bundes, das Lamm, das getötet werden muss, das zeigt, etwas in uns, in mir muss sterben. Dann kommt die Beschneidung bei Abraham, wo es zeigt, etwas muss weg aus unserem Leben, aus unserem Herzen muss dieser Grundsatz des Übels weg. Es muss aus einem steinernen Herzen ein fleischernes werden. So, das ist die, ich sage jetzt mal, persönliche Ebene des Kampfes, die ich hoffe in den letzten Stunden so klar wie möglich erklärt habe. Es ist der Aspekt, der Christus kam auf diese Welt, um hier in ihm selbst den Sieg zu haben. Und das beschreibt er hier. Ich heilige mich für sie, dann in der Wahrheit. Ich habe etwas getan in mir, damit sie Missionare sein können. So, um den zweiten Aspekt zu erklären, in den wir hineingehen, ist, wir müssen verstehen, diese beiden Werke, das Innere, was in mir geschehen muss, damit ich wieder errettet werden muss, die Heiligung in der Wahrheit, ist ein bevorgehender Prozess oder ein gleichzeitig stattfindender Prozess mit dem Gedanken der Mission. Als der Mensch hier gefallen ist, diese Erde, wurde sie zum Schauspiel, sagt die Schrift durch den Apostel Paulus, der ganzen Welt. Sie wurde sozusagen zum Missionar für die Fragezeichen, die hier im Universum entstanden sind. Deshalb spielt sich auf dieser Erde dieser Kampf ab und er entscheidet aber auch, damit die Fragezeichen, die sich gestellt haben in den Gedanken der, wir wissen ja nicht, wie viel Millionen oder Trillionen ungefallene Welten sind. Wenn wir nur dieses Universum betrachten, wie viel wir betrachten können, dann ist das für uns schon nicht begreiflich. Und für alle diese Welten, für alle die ungefallenen Wesen, die Gott geschaffen hat, die werden jetzt aufgeklärt über diesen Kampf. Und ihre Fragezeichen sollen geklärt werden, in dem Sinne, dass sie betrachten, an dem Schaubild, das hier auf dieser kleinen Erde stattfindet, wie Gott letztendlich ist. Ihre Fragezeichen, ob Gott Liebe und gerecht ist, die ja durch Satans Einwirken stattgefunden hat, das ist das, was Gott mitmachen möchte. Er möchte das aus den Köpfen aller seiner Wesen, die Moral haben und eine Entscheidung zu treffen haben, entfernen. Er möchte, dass kein Fünkchen bleibt des Misstrauens oder des möglichen Misstrauens seiner Person gegenüber. Alles soll klar werden. Alles soll so sein, dass es ohne Zweifel da ist. Kein Fragezeichen. Und so finden wir, dass in 4000 Jahren das Böse sich auf dieser Erde entwickeln konnte. Und man sehen konnte diesen Kampf von den Gehorsamen und den Ungehorsamen. Die zwei Linien, die wir gesehen haben, die sich von Abel und Seth und dann Kain entwickelt haben. Und ja, sie schauen, sie sehen Gottes Einwirken, aber durch das Kommen Christi, durch sein Menschwerden, durch seine Inkarnation, dass er seine Herrlichkeit lässt und hier Mensch wird auf Erden und nicht nur Mensch wird, sondern in einen Kampf hineintritt, um innerlich quasi den Menschen, den er auf sich genommen hat, der er geworden ist, innerlich zu verändern, ihn wieder zu verbinden mit Gott und letztendlich das zu tun, was der Mensch für sich nicht mehr tun konnte, nämlich den Irrtum der Lüge aus seinem Herzen zu entfernen. Dass Christus dies alles in sich selbst tat und am Ende, am Kreuze, das Ganze zerstörte, die Lüge völlig offenbarte und sie ihn für immer überwand. Das hat bei den himmlischen Wesen ihre Fragezeichen über Gottes Gerechtigkeit, über sein Wesen sozusagen geklärt. Als Christus starb, hat Satan keinen Einfluss mehr. Seine ganzen Lügen, das, was er verbreitet hatte im Universum, wurden völlig offengelegt. Er zerstörte, er kämpfte mit dem Sohn Gottes und er ist es, dem der Tod am Kreuze zuzuschreiben ist. Obwohl Jesus nicht starb, weil Satan ihn tötete, sondern er gab sein Leben, so wie er gesagt hat, der Vater hat mir die Vollmacht gegeben, mein Leben zu geben und es wieder zu nehmen. Obwohl das so ist, dennoch, wer hat ihn an Kreuz getrieben, wer hat geschrien, wer war unter den Menschen, die ihn voller Hass dahin brachten, es war Satan und seine Engel. Sie wollten den Sohn Gottes dazu bringen, zu sündigen. Sie wollten den Sohn Gottes dazu bringen, ihn doch unter dem Druck würde er vielleicht doch seine Macht benutzen. Es würde doch die Herrschaft in ihm entstehen. Aber all das entstand in Christus nicht. Er tötete die Gewalt am Kreuz. Er hat sich nicht gewehrt gegen all diesen Kampf. Und das hat in den Köpfen der Wesen im Universum eine Klarheit gebracht über die Liebe Gottes. Aber es war noch nicht jedes Fragezeichen aus den Köpfen weg. Die Fragezeichen, die noch blieben, war die Neugier. Wie wird es denn Gott tun mit dem Menschen? Wie wird die Gerechtigkeit erfüllt werden im Leben des Menschen? Auf jeden Fall, Satans Demaskierung war gelungen, dass das Böse böse ist und niemand es haben will, das wurde mit dem Tod am Kreuz erreicht. Die nicht gefallenen Welten konnten erkennen den Grundsatz und sie waren damit nicht mehr in irgendeinem Zweifel über Gottes Liebe. Was noch übrig blieb, war, und was auch der Paulus schreibt, ist, wie wird die Gerechtigkeit Gottes erfüllt, dass er einen gefallenen Menschen dennoch erlöst und für Ewigkeit wieder herstellt. Das ist, was er noch beweisen möchte, was zeigen soll in diesen letzten, sage ich mal, Zügen dieses großen Kampfes. Schauen und wird veranschaulicht Gottes Wesen der Gerechtigkeit im Handeln am Menschen. So, das ist der kosmische Blick des großen Kampfes. Und jetzt kommen wir ein bisschen näher zu dem irdischen Blick des großen Kampfes. Hier auf Erden hat Gott mit der Berufung, wenn man so will, des Henoch und später des Noah und dann später des Abraham, bis hin zur Berufung der Jünger, über die wir heute sprechen werden, immer ein Ziel gehabt. Er möchte natürlich die Menschen, die auf dieser Erde wohnen und in der Finsternis sind, denen möchte er das Licht der Wahrheit bringen. Und dafür hat er Menschen sich ausgesucht, Treue, die er heiligen kann innerlich, die dann nach außen diese Heiligkeit scheinen sollen, damit die Welt erkenne und eine Wahl habe, doch zu wählen das Gute und nicht das Böse. So, Gott will auf dieser Erde, dass kein Mensch verloren geht. Dass wir diese zwei Linien haben auf Erden, dass wir, wenn wir hier die Erde malen, und wir haben hier die Linie der Nachfolger Kains. Und dass wir die Linie der Nachfolger Sets haben. Und sicherlich sind die nicht so getrennt, sondern gemischt untereinander. Wir haben es gesehen im letzten Mal beim Gleichnis, dass das Unkraut und der Weizen ist gemischt. Ja, wer gehört zu wem, ist noch nicht so deutlich erkennbar. So haben wir auf dieser Welt diese zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die Gott dienen, und die anderen, die Gott nicht dienen. Und Gott möchte nun, und so hat er es vorgesehen, weil er dadurch zwei Dinge erreicht. Er möchte die Nachfolger auf der einen Seite in ihnen selbst das Werk der Erlösung vollziehen. Ja, das heißt, der persönliche Aspekt der Heiligung, der Befreiung von der Sünde. Und gleichzeitig durch diesen persönlichen Aspekt sollten sie ein Licht sein. Sie sollten nämlich zeigen den anderen, was die Alternative ist zum Leben. Was besser ist, als zu wandeln in der Finsternis dieser Welt. Und so ist es notwendig, dass Gott, und das ist sein Plan für diese Welt, dass er über diesen Kampf zu einem Ende kommt, wo er alle Menschen dieser Welt mit der Botschaft, mit dem besseren Leben, mit dem wirklichen Leben konfrontiert oder es ihnen zeigt, sodass jeder, der auf dieser Erde lebt, sich endgültig entscheiden kann, wo er steht. So, der Erlösungsplan hat nicht zum Ziel, dass das Gemisch bleibt. Der Erlösungsplan hat zum Ziel, dass, wenn möglich, alle Menschen errettet werden. Aber wir wissen, dass das nicht geht, weil die Menschen diese Wahl haben, weil die Menschen betrogen werden können, weil sie sich entscheiden können für den Irrtum. Wir haben gesehen, es gibt 4 Kategorien von Menschen, auf denen das Licht fällt. Die einen, da kommt der Samen und er wird nicht ernst genommen. Sie lassen ihn liegen und dann kommt der Böse und nimmt's weg. Die anderen, da fällt der Samen in den Boden, aber er hat keine Wurzel. Und dann kommt die Sonne, dann kommen irgendwelche Probleme im Leben und man bleibt stehen, man geht wieder ein, dass der Keim der Wahrheit wird sozusagen wieder erstickt, weggetan. Und dann sind die es aufnehmen, aber dann kommen Dornen und Disteln und Unkraut, dann kommen die Sorgen des Lebens und sie sind nicht bereit, diesen Kampf vorwärts zu gehen bis ans Ende und geben auf und werden erstickt und gehen verloren. Und dann gibt es die eine Gruppe, wo das Ganze von Anfang bis zum Ende, nicht ohne hoch und runter, aber sie bleiben treu und am Ende siegen sie über sich selbst und können ein Bild abgeben für die ganze Welt, was die Wahrheit ist, was das Leben in Fülle bedeutet. Dieses sind die Kategorien von Menschen. So, wir wissen, dass viele nicht erlöst werden, aber dass es viele sein werden, die erlöst werden. Wenn wir Offenbarung 7 lesen, dann ist die Zahl der Erlösten eine unzählbare Schar. Und das ist doch eine große, große Hoffnung, dass wir auch unter ihnen sein können. Ich möchte auch unter diesen Erlösten sein im himmlischen Reich. Und ich hoffe, du auch. So, Gott hat uns deshalb gerufen in dieses Werk, dass wir nicht nur unser Herz reinigen, dass das Böse weggerissen wird, sondern gleichzeitig, während dieser Prozess der Heiligung in der Wahrheit stattfindet, wir zum Licht werden. Und Gottes Ziel ist es natürlich, dass am Ende das Ganze, am Ende des Kampfes, da haben wir die Linie Kains. Und wir haben die Linie des Seth. Und sie sind in dem Sinne völlig getrennt. Sie sind reif sozusagen. Diese sind reif mit der Liebe Gottes. Und diese sind reif mit der Ablehnung, mit dem Ablehnung Gottes. Diese sind wiederhergestellt. Und diese sind für immer zerstört, ohne Rückkehr. Und wenn er dieses erreicht hat, wenn das Ende des Kampfes Wenn er das erreicht hat, dann kommt es zum Schluss des großen Kampfes. Wenn die beiden Gruppen getrennt sind, wenn niemand mehr die Gruppe wechseln kann, die Seiten wechseln kann, dann ist der Kampf beendet. Dann kommt Jesus und er holt, so wie wir es letztes Mal im Gleichnis gesehen haben, zuerst macht er und bündelt das Unkraut fertig fürs Feuer und er bündelt die Garben für sein Reich, damit sie ewig mit ihm leben. Dann ist der Kampf hier beendet und dann ist er auch im ganzen Universum beendet. Aber das werden wir noch näher betrachten, wenn wir zum Ende des Kampfes kommen. Aber es ist immer gut für mich, einen Überblick zu haben, zu wissen, worum es geht, welches das Ziel ist. So, welches ist das Ziel, dass Jesus sich Jünger beruft? Welches ist das Ziel, dass Jesus den Henoch, den Noah, den Abraham und alle anderen nach danach seine Jünger berief, uns heute als seine Gemeinde? Was will er? Er will, dass alle Menschen das große Angebot seiner Liebe kennenlernen. Er will, dass durch uns das Licht verbreitet wird, so dass der Kampf zum Ende kommen kann. Gott will nicht und wird nicht diesen Kampf irgendwo mittendrin beenden. Es wird nicht so sein, dass, wie manche glauben, dass die Wiederkunft Jesu, ich sage es mal, zeitlich bestimmt ist, was völlig absurd ist in einem Kampf, überhaupt es zu sagen. Ja, sicherlich weiß Gott, wann das Ziel erreicht ist, aber zu denken, dass in diesem Kampf das Ende des Kampfes, das ja abhängig ist vom Menschen und von seiner Mitwirkung, zu sagen, es ist allein von Gottes Wahl abhängig. Nein, der große Kampf wird nicht beendet sein. Und ich weiß von dem, wie die Bibel es beschreibt, wie Petrus es beschreibt, als Prophet für diese Zeit. Er sagt, es ist deshalb in der Verlängerung, weil Gott will, dass niemand verloren geht. Der große Kampf war immer abhängig auf dieser Erde vom Mitwirken des Menschen mit Gott. Und so will Gott durch seine Jünger, durch seine Diener diesen Kampf dahin führen, dass er zum Ende kommt, dass es ein Ende hat, dass alle Welt erleuchtet wird von seiner Liebe. Darum geht's. Darum sind wir berufen. Darum sind wir in der Verlängerung. Es wird erst dann Schluss gemacht, wenn es nichts mehr zu tun ist. Jesus wird erst dann seinen Mittlerdienst im Heiligtum aufgeben, wenn weder die Heiligen ihn noch brauchen, als sündenvergebend und heiligend, sondern sie haben das Ziel erreicht, sie sind geheiligt in der Wahrheit. Genauso wie Jesus es hier beschreibt. Und die anderen sind völlig verdorben. Die Wahrheit, das Licht wird sie nicht mehr ansprechen können. Damit sind die zwei Gruppen getrennt. Wenn das auf der ganzen Welt geschehen ist, wenn jeder seine endgültige Wahl getroffen hat, dann ist der Kampf zu Ende und nicht vorher. Und wir sind in der Verlängerung. Nicht, weil die Menschen, die Bösen, das Problem sind, sondern wir sind in der Verlängerung, weil wir als die Berufenen dieses Werk noch nicht so tun, wie wir es tun sollen. Wir sind halbherzig dabei. Wir sind nicht unterwegs mit ganzem Herzen für den Dienst. Und wir haben selber leider nicht verstanden, worum es geht. Und deshalb ist auch unser Einsatz dementsprechend. Wenn wir denken, Jesus wird kommen, wann auch immer, irgendwann mal macht der Schlussstrich, ganz egal, wo die Menschheit ist, dann haben wir das Ganze nicht verstanden. Dann haben sich diese 6000 Jahre nicht gelohnt. Dann geht der Kampf willkürlich zu Ende. Das ist nicht so. Der Kampf geht nicht willkürlich zu Ende. Er geht so zu Ende, wie Gott ihn beschrieben hat, in dem Gleichnis, das wir letztes Mal gesehen haben über den Weizen und das Unkraut. Erst wenn alles reif ist. Erst wenn jede Seele, die das Licht der Wahrheit abgelehnt hat, wenn jeder, der auf Erden lebt, seine endgültige Wahl getroffen hat, wenn es nicht mehr geht, nach links oder nach rechts zu gehen in der Entscheidung, dann sagt Gott, jetzt haben wir das Ziel erreicht, jetzt ist nichts mehr zu tun, jetzt kann man den Kampf beenden. Ich möchte, dass wir nun in die Berufung der Jünger hineingehen. Als Jesus seine Jünger berief, waren es vollkommene Wesen? Nein, aber sie waren Wesen, die von der Wahrheit ergriffen waren. Sie hatten von Johannes dem Täufer, sie hatten durch den Heiligen Geist die Schönheit gesehen und haben ihr Leben dem gewidmet. Sie haben ihr Herzen in, ich sage jetzt mal, unter Gottes Führung gestellt. Und als Jesus kam, berief er sie zum Dienst. Und wir haben diese Geschichte hier, wo es darum geht, dass Gott seine Jünger berief. Und er wollte, dass sie Menschenfischer werden. Wir kennen die Geschichte, ich lese sie nicht um der Zeit willen. Jesus beruft seine Jünger und sagt, ihr seid Fischer, aber ich habe eine bessere Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr Menschen fischt. Ich möchte, dass ihr, so wie ihr eure Netze auswerbt, so wie wir geduldig wartet hier Nacht für Nacht, um irgendeinen Fang zu haben an Fischen, damit ihr euren Körper sättigt, so möchte ich euch, dass ihr Geduld und Ausdauer übt, im Werk Menschen zu gewinnen, zurück zum Leben und zur Wahrheit. Er beruft sie nicht, um nichts zu tun. Er beruft sie nicht, um die Ersten in seinem Königreich zu sein. Er beruft sie zum Dienst, weil sie sollen in diesem Kampf, der noch toben soll, der noch gehen soll in die Zukunft, in diesem Kampf sollen sie und alle ihre Nachkommen das Werk tun von Mensch zu Mensch. So wie er Mensch geworden ist. Und ich lese deshalb nochmal die Texte aus Johannes, weil sie so eindeutig und einleuchtend sind. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Johannes 17, Vers 18. So, er kam mit einer Mission in diese Welt. Und er kam mit dieser Mission, dass er gesagt hat, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Und dann bittet er nicht für sie allein, sagt er hier in Vers 20, bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins werden, gleich wie du Vater in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins werden, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Es geht also darum, die Welt zu überzeugen von der Wahrheit, von der Liebe Gottes. Christus in uns hat nicht einen selbstsüchtigen, nur für uns erlösenden Sinn, sondern wir sollen nach außen, die Welt soll überzeugt werden, dass Gott Liebe ist. Die Welt soll überzeugt werden, dass es ein besseres Leben gibt als das, was sie haben. Die Welt soll überzeugt werden, dass es einen Ausweg gibt aus allen Problemen, die der Mensch hat. Sind die Christen heute die Problemlöser? Sind sie es, die verstanden haben, wie das Leben wirklich geht? Haben sie verstanden, wo das Problem des Menschen ist, damit sie diese Botschaft an die Welt bringen? Und hier kommt ein Aspekt des Kampfes in sich, dass der Christ, der Berufene, selbst die Irrtümer aus seinem Leben entfernen muss, damit er dem anderen auch helfen kann. Aus seinem Herzen muss zuerst der große Balken entfernt werden, bevor er den Splitter aus dem anderen Herzen herausholt oder es zumindest zeigt, dass es da ist. So die ganze Anstrengung, weshalb Jesus sich Jünger sucht, weshalb er sie beruft zum Dienst, ist, damit sie die Welt überzeugen. Es gibt eine Lösung. Wenn ich so das Elend dieser Welt betrachte, nur der Menschen, die zu mir in die Praxis kommen und ich sehe so überall, wo ich hingehe, dann sage ich, Herr, wo sind die Arbeiter, die es wissen? Wo sind sie? Wo kann die Welt sie sehen und sie anzapfen, zu ihnen kommen und sagen, hilf uns. Wir haben dies und das Problem. Bist du da? Hast du eine Lösung? Aber schaut, wenn ich heute das Christentum hervorhebe, dann sagen mir die Menschen, aber die Christen sind doch gleich wie wir. Sie haben dieselben Probleme und sie lösen sie genauso schwach. Sie haben genauso wenig Kraft in dieser Welt. Sie sind genauso lieblos. Ihnen springen die Worte aus dem Mund wie nichts im Sinne des Bösen. Sie haben keine Selbstkontrolle. Sie wollen genauso herrschen. Ist das ein wunschbares Leben? Ist das, was mich anziehen soll zu Gott? Heute sind die gerufen worden sind, wie der Paulus es beschreibt im Römer 2, wir machen Gott zu Schanden. Das heißt, die Leute laufen weg um unser Willen von Gott. Also ist eine andere Geschichte, die Gott sehr traurig macht, aber die auch erledigt werden muss. Der Zorn Gottes wird vor allen Dingen kommen, weil Menschen sich so verführen haben lassen, dass sie eine Fehlinformation, nicht eine Wahrheit verkündigen. Sie verkünden keine Wahrheit von der Befreiung der Sünde. Sie verkünden eine Lüge von einer Teilbefreiung von der Sünde. Das, was heute die Lichtträger so sind, sind Menschen, die sagen, na ja, wie auch immer, du kannst so bleiben, wie du bist. Jesus hat die Gerechtigkeit erfüllt. In dir muss sie nicht erfüllt werden. In der Bibel steht was ganz anderes. In der Bibel steht das in uns, die Gerechtigkeit, weil an uns soll das Licht gezeigt werden. Heilige sie in der Wahrheit. Was ist heilige sie in der Wahrheit? Ah, so ein bisschen? Ein Teilchen? Dass das ein Prozess ist, ist keine Frage. Aber wo kommen wir an? Deshalb ist das Ende der Welt von der Reifung der Christen abhängig, von der Reifung seiner Jünger, dass sie es begriffen haben, dass sie es in der Lage sind, den Irrtum aus ihrem Leben durch Gottes Gnade entfernt zu haben, dann können sie helfen, dann ist ihr Einfluss maximal. Aber was tun die Christen, wenn sie diese halben Wahrheiten, welches ganze Lügen sind, verkündigen, wenn ihr Leben nicht das Leben ist, wie es das Leben Jesu ist und wie es das Leben der Jünger war und manche natürlich leben es auch heute, aber wo ist die Schar der Jünger Jesu? Wo sind sie, die doch dieses Werk vollenden sollen und tun sollen? Worum kümmern sie sich? Kümmern sie sich so wie die Jünger? Wer ist der Größte? Wie viele Machtkämpfe haben wir in unserer Reihe? War das doch nicht genug, dass die Jünger diese Machtkämpfe hatten? Hat sie Gott nicht, hat sie Jesus nicht wunderbar gelöst durch das Abendmahl, durch die Fußwaschung? Muss er es immer wieder neu in uns tun? Ich bitte, aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins werden, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins werden, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins werden, wie wir eins sind. Wie soll heute, ich sage jetzt mal ein halber Christ, eins werden mit Christus? Wie soll heute ein Christ, der nicht danach strebt, die Heiligung völlig zu erreichen, wie soll er eins werden, gleich wie Christus eins mit seinem Vater war? Wie soll es sein, dass wenn Jesus sagt, meine Werke sind nicht meine Werke, sondern die des Vaters, wie soll es sein, sollen die Menschen meine Werke sehen oder sollen sie die Werke des Vaters, des Erlösers sehen, die ich von ihm nehme und sie weitergebe? Wir müssen das Ziel des Kampfes verstehen und der Mission. Wir werden nicht Lichtträger sein, so wie die Jünger es nicht waren, bis sie nicht ausgebildet waren, bis Gott ihnen nicht vieles aus ihrem Leben weggemacht hat. Und dann, als eine große Menge weg war, hat er sie eingesetzt, hat er sie bevollmächtigt und sie sind gegangen. Sie waren noch nicht vollkommen, aber sie waren in diesem Prozess, weil der Prozess soll gekoppelt sein. Ich soll meine Not sehen an der Not der anderen. Ich soll sehen im Werk, was in mir noch fehlt, während ich anderen diene. Das hat Gott so eingerichtet, damit beide Werke parallel gehen. Und je mehr wir arbeiten, je mehr wir wollen die Not des anderen beheben, umso größer sehen wir unsere eigene Not und sagen, okay, ich muss zuerst bei mir diese Not beenden, damit ich dann die Not auch bei den anderen beheben kann. Damit ich dort ein Vorbild sein kann, dass ich sagen kann, so wie mir Gott hier geholfen hat, so würde ich dir empfehlen, es auch zu tun. Wir haben in der Lektion diese Geschichten vom Fischzug. Wir haben die Geschichte davon, dass wir unser Leben nicht lieben sollen, sondern es geben sollen. Wir haben in der Betrachtung die Geschichte, dass es den Sturm gab auf dem See. Und ich möchte an dieser Geschichte ein bisschen was veranschaulichen. Jesus schickt sie und sitzt mitten im Boot. Und das Boot kommt in den Sturm. Absichtlich oder unabsichtlich? Ist es Satan sozusagen, der hier den Sturm kommen lässt? Manchmal haben wir ein sehr, ich sage jetzt mal, falsches Bild von dem, was auf dieser Welt passiert. Ja, Satan kann Stürme machen. Ja, er will zerstören. Er verlangt nach dem Petrus und sagt, ich will ihn sichten. Aber Satan kann nichts tun, was Gott ihm nicht erlaubt. Er kann nicht eine Grenze überschreiten, die unter der Obhut Gottes steht. Deshalb stehen wir ja unter dem Schutz und unter der Gnade Gottes. Deshalb, als der Sturm kommt, ist es ja ein Sturm, den Gott absichtlich zulässt. Er möchte, dass die Jünger etwas lernen. Haben sie die Lektion gelernt? Sie sehen im Sturm und sie fangen an zu paddeln. Sie fangen an, alles Mögliche zu tun, um ihr Leben zu retten. Während der Heiland schläft, mitten im Sturm, mitten in der Auseinandersetzung. Und als sie sich erinnern, dass er im Boot ist, wacht er auf und sagt, wo ist euer Glaube, ihr Kleingläubigen? Wo ist er? Wo ist er? Jesus wollte deutlich machen, wenn wir mit ihm gehen, dann kommen Stürme. Aber diese Stürme sind eine Hilfe. Diese Stürme stärken unseren Glauben. Diese Stürme machen uns stark. Diese Stürme machen uns, dass wir in der Lage sind, alle Dinge zu überwinden. Im Sturm lernt man kämpfen und sich selbst überwinden. So waren die Jünger in diesem Sturm. Und Gott nutzte diesen Sturm, um zu zeigen, wie man im Sturm falsch kämpfen kann. Wie man anstelle sich auf Gott zu berufen, man sich auf seine eigene Kraft verlässt. Oh, dass wir diese Lektion lernen mögen. Dass wir als seine Kinder, als seine berufenen Jünger nicht auf uns selbst schauen. Nicht auf das, was wir können. Ja, jeder, der auf sich selbst schaut, muss verzagen. Jeder muss sagen, bei mir wird die Heiligung nie ganz stattfinden können. Jeder, der auf sich selbst schaut, wird zu diesem Schluss kommen. Aber jeder, der auf Christus schaut, wird zu einem anderen Schluss kommen. Deshalb, zu welchem Schluss möchtest du kommen? Auf wen willst du vertrauen? Lebst du aus dem Glauben oder lebst du aus dem Schauen? Verlässt du dich auf den Herrn, der in deinem Boot, in deinem Herzen sitzt, oder verlässt du dich auf dich selbst? Das ist die Frage in diesem großen Kampf. Und ich hoffe, wir alle verlassen uns auf ihn allein. Amen.